Was haben, sagen wir mal, ein Marvel-Film?
Okay.
Ja, pass auf. Ein Marvel-Film, der Super Bowl, knallharte stoische Philosophie und das Neue Testament gemeinsam.
Also, wenn du mich jetzt so direkt fragst, würde ich fast sagen, absolut gar nichts, oder?
Das denkt man. Wenn du jetzt auch denkst, gar nichts, dann hast du das bestgehütete Geheimnis der Bibel vermutlich noch nie mit den richtigen Augen gelesen. Oder, naja, besser gesagt, gehört.
Mhm.
Wir sprechen heute nämlich über den Hebräerbrief.
Oh, ja. Ein massives Thema.
Richtig. Für viele moderne Ohren klingt dieser Text zunächst mal nach einer endlosen, extrem schwer verständlichen Auflistung von irgendwelchen antiken Ritualen. Und man blättert dann meistens ganz schnell weiter zur Offenbarung oder halt zu den Evangelien.
Das ist ja auch eine völlig verständliche Reaktion.
Total.
Auf den allerersten Blick wirkt das Ganze wie so ein, ja, wie ein staubiges Relikt aus einer längst vergangenen Zeit. Der Text wimmelt ja nur so von Begriffen wie dem levitischen Kult, dem Ritual des Versöhnungstages und dann diese komplizierten Tieropfer.
Ja, super zugänglich für uns heute, nicht wahr?
Absolut nicht, nein. Das ist eine Welt, die uns heute in unserem modernen Alltag einfach extrem fremd ist. Fast schon bizarr, würde ich sagen. Aber, und das ist das große Aber, diese Oberfläche täuscht massiv über die eigentliche Genialität dieses Dokuments hinweg.
Und genau diese Genialität, die holen wir heute ans Licht. Willkommen also zu unserer heutigen Recherche. Wir haben uns nämlich tief eingegraben.
Sehr tief.
Genau, und zwar in die Notizen aus einer Vorlesung von Dr. David A. De Silva. Genauer gesagt in seine erste Session zu genau diesem Thema.
Mhm.
Unsere Mission für diese akustische Entdeckungsreise heute ist es, den Hebräerbrief mal komplett zu entmystifizieren. Denn wenn man diesen Text wirklich mal seziert, dann merkt man, das ist nicht einfach nur so ein trockenes theologisches Handbuch.
Nee, absolut nicht.
Es ist eine absolute Meisterklasse in psychologischer Überzeugungskraft, im Aufbau von Resilienz und in richtig, richtig brillanter Kommunikation.
Ja, und um den wahren Wert dieses Textes zu verstehen, müssen wir vielleicht kurz in die Situation der damaligen Hörer eintauchen.
Ja, mach mal. Wo befinden wir uns da?
Also dieser Text liefert uns theologische Konzepte, die wir sonst eigentlich nirgendwo im Neuen Testament finden. Er gibt uns zum Beispiel ein ziemlich detailliertes Bild von der Aktivität Jesu vor seiner Menschwerdung, also was er quasi, naja, vorher so gemacht hat.
Okay, wow.
Und eben auch von seiner Rolle nach der Himmelfahrt. Aber, viel wichtiger noch, wir haben es hier mit einer Gemeinschaft zu tun, die massiv unter Druck stand.
Also echte Verfolgung.
Ja, diese Menschen erlebten starke soziale Ausgrenzung, öffentliche Beschämung, in einigen Fällen vielleicht sogar den Verlust ihres kompletten Eigentums.
Ach, krass.
Genau. Und in genau diese Atmosphäre der Angst und Erschöpfung hinein bietet der Autor psychologische und theologische Werkzeuge an, um einfach nicht aufzugeben.
Okay, das ändert natürlich die komplette Perspektive für mich. Das ist dann ja wirklich ein Überlebenshandbuch und kein Museumsstück.
Genau so musst du es lesen.
Aber bevor wir jetzt analysieren, was der Text dieser völlig verzweifelten Gemeinschaft da eigentlich rät, müssen wir eine scheinbar simple Frage klären.
Wer spricht da überhaupt zu uns, richtig?
Exakt. Wer hat das geschrieben? Und hier fällt man direkt in den allerersten Kaninchenbau. Denn die traditionelle Annahme, die wirklich Millionen von Menschen über Jahrhunderte für bare Münze genommen haben, die ist höchstwahrscheinlich schlichtweg falsch.
Ja. Wir sprechen da natürlich von der Annahme, der Apostel Paulus sei der Autor.
Genau, der gute alte Paulus.
Ja. Wenn du heute so eine ältere Bibelübersetzung aufschlägst, etwa die klassische King James Bibel, dann steht da im Titel oft noch ganz unmissverständlich der Brief des Paulus an die Hebräer.
Ja, das hat man ja auch in der Sonntagsschule oft so gelernt.
Richtig. Und diese Zuordnung kommt ja auch nicht von ungefähr. Wir haben antike Dokumente wie das Papyrus-Manuskript P46, das so um das Jahr 200 nach Christus datiert wird.
Okay, also schon ziemlich nah dran am Geschehen.
Ja, sehr nahe. Und der damalige Schreiber hat den Hebräerbrief direkt nach dem Römerbrief einsortiert. Also für die frühe Kirche war das phasenweise eindeutig Paulus-Material.
Warte mal kurz. Wenn selbst die ältesten erhaltenen Papyri den Text in die Paulus-Schublade stecken und wir in Hebräer 13, 23 auch noch lesen, dass Timotheus erwähnt wird?
Ja, der Weggefährte von Paulus.
Genau, der war ja quasi der ständige Sidekick von Paulus. Warum zweifeln wir das dann heute überhaupt an? Gibt es da handfeste Beweise gegen Paulus oder ist das jetzt wieder nur so eine moderne akademische Skepsis?
Oh nee, die Beweise gegen Paulus finden sich direkt im Text selbst. Und die sind gewaltig.
Echt jetzt?
Ja. Der Sargnagel für die Paulus-Theorie findet sich schon ganz am Anfang. Und zwar in Hebräer 2, Vers 3 bis 4. Dort gibt der Autor ganz offen und fast schon demütig zu, dass er durch die Predigten anderer zum Glauben kam.
Er sagt also, jemand anders hat mir das erzählt.
Exakt. Er hat die Botschaft aus zweiter Hand empfangen. Er wurde von anderen Zeugen belehrt.
Ah, okay. Das ist tatsächlich ein massiver Widerspruch. Wenn wir da an Galater 1 denken oder auch 1. Korinther 15, da verteidigt Paulus doch vehement, fast schon aggressiv, dass er seine Offenbarung eben nicht von Menschen hat.
Völlig richtig.
Er beruft sich ja immer auf seine direkte persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Jesus auf diesem Weg nach Damaskus. Paulus hätte doch niemals in einem Brief zugegeben, dass ihn irgendein anderer Prediger bekehrt hat, oder?
Niemals. Das hätte ja seine gesamte apostolische Autorität komplett untergraben, für die er jahrelang gekämpft hat.
Stimmt, der hatte ja ständig Stress mit Leuten, die seine Autorität angezweifelt haben.
Genau. Und dann gibt es noch einen zweiten, ebenso gravierenden Widerspruch. Und das ist der Schreibstil selbst.
Okay, was ist damit?
Der Autor des Hebräerbriefs nutzt extreme, fast schon pompöse, rhetorische Verzierungen. Er will die Ohren seiner Zuhörer förmlich umschmeicheln.
Und Paulus macht das nicht.
Überhaupt nicht. Paulus schreibt in 1. Korinther 2 ganz unmissverständlich, dass er bewusst auf erhabene Worte oder weltliche rhetorische Weisheit verzichtet. Paulus wollte immer, dass der Glaube auf der Kraft Gottes beruht und nicht auf der rhetorischen Brillanz des Sprechers.
Ah, okay. Wenn man das jetzt mal in die heutige Popkultur übersetzt, ist das so, als würde man einen grandios inszenierten Film finden, auf dessen Plakat ganz groß steht Regie Steven Spielberg.
Schöner Vergleich.
Ja, aber wenn du dann im Kinosessel sitzt und dir die Kameraführung, die brutalen, schnellen Schnitte und diese hochzynischen Dialoge ansiehst, merkst du sofort, das ist definitiv kein Spielberg. Da war vielleicht Quentin Tarantino am Werk.
Ja, sehr treffend.
Aber gut, wenn wir wissen, wer es nicht war, wer sitzt denn dann auf dem Regiestuhl? Wer ist dieser Tarantino des Neuen Testaments?
Tja, da haben sich schon die größten Denker der frühen Kirche echt die Zähne ausgebissen. Klar ist nur eins, es war definitiv jemand aus dem direkten intellektuellen Umfeld von Paulus. Sonst würde ja Timotheus da nicht auftauchen.
Logisch.
Tertullian zum Beispiel, das war so ein einflussreicher Kirchenvater aus dem 2. Jahrhundert, der schlug Barnabas vor.
Barnabas, okay, warum der?
Das hat eine gewisse Logik. Barnabas war von Haus aus ein Levit. Und der Hebräerbrief dreht sich ja, wie gesagt, pausenlos um dieses levitische Priestertum und den Tempelkult.
Ah, okay, er hatte also das Insiderwissen.
Genau. Andere brillante Köpfe der Antike tippten wiederum auf Apollos. Der wird in der Apostelgeschichte nämlich ganz explizit als hochgebildeter, extrem redegewandter Mann aus Alexandria beschrieben.
Was ja zu diesem pompösen Stil passen würde. Aber warte, ich habe da in den Vorbereitungen zu unserer heutigen Analyse auch mal was anderes gelesen. Da hieß es, es könnte Priscilla gewesen sein.
Ah, die Priscilla-Theorie.
Ja, eine weibliche Autorin. Das wäre natürlich ein absoluter Paukenschlag für die Theologie des ersten Jahrhunderts, oder?
Auf jeden Fall. Und diese Theorie hat in den letzten Jahrzehnten auch enorm Aufwind bekommen und ist zweifellos faszinierend. Priscilla war eine herausragende theologische Lehrerin der frühen Kirche. Sie hat interessanterweise sogar den eben erwähnten Apollos unterrichtet.
Ach krass, okay. Also sie hätte definitiv das Brain dafür gehabt.
Absolut. Aber hier scheitert diese Romantik leider an der harten Realität der griechischen Grammatik.
Oh, Spielverderber, was sagt die Grammatik?
In Hebräer 11, Vers 32 nutzt der Autor ein maskulines Partizip, um sich selbst zu beschreiben. Griechische Partizipien haben ein eindeutiges Geschlecht. Und hier spricht definitiv ein Mann.
Aber lass mich da mal kurz einhaken. Wäre es nicht denkbar, dass eine so brillante Frau wie Priscilla in einer zutiefst, sagen wir mal, patriarchalischen Gesellschaft ganz bewusst ein männliches Pseudonym oder eben eine männliche Grammatik nutzt, einfach damit ihr Text überhaupt eine Chance hat, ernst genommen zu werden?
Der Gedanke ist clever. Wirklich. Aber er bricht an einem ganz praktischen logistischen Detail zusammen.
Welches?
Am Ende des Textes, also in Kapitel 13, bittet der Autor die Gemeinde um Gebet und drückt die Hoffnung aus, bald wieder zu ihnen zurückzukommen.
Mhm.
Er sagt im Grunde, ich hoffe, sehr bald wieder bei euch im Raum zu stehen. Die Empfänger kannten diese Person also persönlich und innig.
Ah, okay.
Eine literarische Tarnung durch falsche Grammatik hätte also gar keinen Sinn gemacht, weil die Gemeinde ja genau wusste, ob da gerade ein Mann oder eine Frau vor ihnen steht.
Stimmt, hast du recht. Das macht dann keinen Sinn.
Letztendlich bleibt uns da eigentlich nichts anderes übrig, als uns dem nüchternen Fazit von Origenes aus dem 3. Jahrhundert anzuschließen. Der sagte nämlich, wer den Text geschrieben hat, Gott allein weiß es.
Okay, aber ist dieses Gott allein weiß es der frühen Kirchenväter nicht vielleicht auch ein wahnsinnig bequemer Ausweg gewesen?
Wie meinst du das?
Naja, die Kanonbildung der Bibel war doch ein hochpolitischer Kampf, der bis ins 4. Jahrhundert andauerte. Wollte man diesen theologisch so brillanten Text vielleicht einfach nur unbedingt in die Bibel pressen? Und das Label Paulus war dann quasi das goldene Ticket, um den Text an den Kritikern vorbeizuschmuggeln?
Das ist eine sehr, sehr präzise Beobachtung von dir. Die massive Unsicherheit über die Urheberschaft war tatsächlich der Hauptgrund, warum der Hebräerbrief jahrhundertelang so ein absoluter Wackelkandidat für die Bibel war.
Aha.
Hätte man einwandfrei beweisen können, dass er von Paulus stammt, hätte es diese ewigen Debatten nie gegeben. Die spätere Behauptung, es sei definitiv von Paulus, war im Grunde eine kirchenpolitische Notlösung.
Also wirklich ein Schmuggeltrick?
Man wollte diesem Meisterwerk einfach die apostolische Autorität verleihen, die es brauchte, um für immer bewahrt zu werden.
Den Text selbst vornehmen.
Richtig.
Wenn wir uns den Schreibstil anschauen, haben wir ja quasi einen linguistischen Tatort vor uns. Wir können so einen forensischen Fingerabdruck des Autors erstellen. Und dieser Fingerabdruck zeigt ziemlich klar, der Mensch am Schreibtisch war ein absolutes Ausnahmetalent.
Wir betreiben hier forensische Linguistik, ja? Und die Ergebnisse sind wirklich erstaunlich. Vergleichen wir das mal mit dem Markus-Evangelium.
Okay, Markus?
Wenn man Markus im griechischen Original liest, spürt man, dass er die Sprache eher so rudimentär nutzt, fast wie eine Zweitsprache. Er reiht Hauptsätze mit ständigen und dann Verknüpfungen aneinander.
Also so dieses klassische und dann passierte dies und dann tat er das.
Genau. In der Sprachwissenschaft nennt man das einen parataktischen Satzbau. Der Autor des Hebräerbriefs hingegen spielte in einer völlig anderen Liga.
Der hypotaktische Typ.
Exakt. Er schreibt wie ein hochgebildeter Muttersprachler. Er nutzt den hypotaktischen Satzbau, also unglaublich elegante, tief verschachtelte Nebensätze. Er verwendet richtig komplexe Konstruktionen wie den Genitivus absolutus und sogar Futurpartizipien.
Futurpartizipien, das klingt schon nach Endgegner im Grammatikkurs.
Ist es auch. Das ist im restlichen Neuen Testament eine absolute Rarität.
Das ist also nicht einfach nur so dieses Straßengriechisch, das man auf dem Markt in Jerusalem mal eben aufschnappt. Das klingt nach jemandem, der eine richtig teure, elitäre Ausbildung genossen hat.
Ja, er hat definitiv eine formale rhetorische Bildung durchlaufen. Und zwar mindestens auf dem Level des sogenannten Prägymnasiums.
Progymnasium, was war das damals?
In der Antike nannte man diese vorbereitenden Schulen und ihre Übungen Progymnasmata.
Progymnasmata, okay.
Genau, das waren streng standardisierte Lehrpläne, die den Schülern beibrachten, wie man ein absolut wasserdichtes, perfektes Argument aufbaut, das jeden Gegner intellektuell schachmatt setzt.
Okay, das klingt in der Theorie logisch, dass er ein gebildeter Rhetoriker war. Aber können wir das auch beweisen? Gibt es da so eine Art Smoking Gun im Text, wo man diese strikte Schulbuchstruktur wirklich schwarz auf weiß sieht? Oder interpretieren wir als moderne Leser dann nur unsere eigenen Muster hinein?
Nein, den Beweis gibt es. Und er ist faszinierend präzise.
Zeig her.
Schauen wir uns mal Hebräer 12, Vers 5 bis 11 an. Dieser Abschnitt folgt Schritt für Schritt exakt dem Bauplan, den man in antiken Lehrbüchern für Rhetorik findet.
Echt? Wie sieht dieser Bauplan aus?
Also, der Autor beginnt mit einer Einführung in das Thema Erziehung und Disziplin. Darauf folgt die These, in diesem Fall extrem klug gewählt aus den alttestamentlichen Sprüchen. Dann liefert er das Rationale, also die logische Begründung.
Okay, bis hierhin ein ganz normaler Aufsatz.
Aber jetzt kommt die Struktur erst richtig zum Tragen. Es folgt der Beweis durch das Gegenteil.
Was heißt das?
Der Autor sagt seiner Gemeinde, stellt euch vor, Gott würde euch nicht disziplinieren und formen. Dann wärt ihr doch wie uneheliche Kinder, um die sich niemand kümmert, und keine echten Söhne und Töchter.
Ah, verstehe. Also ein Umkehrschluss.
Genau. Danach platziert er das Herzstück jeder antiken Beweisführung, die Analogie. Er vergleicht unsere biologischen Väter, die uns nach bestem Wissen und Gewissen erziehen, mit dem göttlichen Vater, dessen Erziehung ewigen Wert hat.
Okay.
Und als krönenden Abschluss verlangte das rhetorische Lehrbuch damals zwingend das Zitat einer großen Autorität oder eine allseits bekannte Lebensweisheit.
Und die zaubert er dann auch noch aus dem Hut?
Und wie? Er nutzt eine Maxime, die in der griechischen Antike meist großen Denkern wie Aristoteles oder Isokrates zugeschrieben wurde. Sie lautet: Die Wurzeln der Bildung sind bitter, aber die Früchte sind süß.
Wow, und das baut er einfach so ein.
Ja. Er nimmt diesen profanen, völlig weltlichen griechischen Schulsatz und wendet ihn absolut brillant auf die geistliche Erziehung durch Gott an.
Das ist ja verblüffend. Das heißt, wir haben hier einen Text, der fast schon mathematisch nach dem Lehrplan eines antiken Harvard Debate Clubs kalkuliert wurde.
Ganz genau.
Und er hat dieses Argument ja nicht nur logisch strukturiert, er hat es auch noch akustisch designt, wenn man so will.
Oh ja.
Wir sprechen ja immer vom Hebräerbrief, aber das ist eigentlich ein völliger Etikettenschwindel. Es fehlt die komplette Begrüßungsfloskel am Anfang. Da steht nirgendwo Paulus an die Gemeinde in Rom, Friede sei mit euch oder so.
Richtig, das fehlt komplett.
Das ist keine Postkarte, das ist eine aufgeschriebene, extrem lebendige Predigt. Der Text fordert die Hörer ja auch ständig zum Hören auf.
Der Autor wusste eben sehr genau, dass sein Publikum nicht gemütlich mit einer Schriftrolle auf dem Sofa sitzen würde.
Eher das Gegenteil, ne?
Ja. Diese Menschen trafen sich meistens heimlich in überfüllten Wohnzimmern. Sie waren müde, vielleicht verängstigt nach einem harten Tag. Und jemand stand vorne und hat diesen Text laut vorgetragen. Er musste sie von der ersten Millisekunde an fesseln.
Und wie er das tut, ist der absolute Wahnsinn. Nehmen wir direkt den Anfang. Kapitel 1, Vers 1 bis 4. Wenn man sich da die linguistische Analyse ansieht, ist das pure akustische Dekoration.
Eine Meisterleistung.
Wenn du diese Sätze auf Griechisch laut liest, haut dir der Autor in den ersten 12 Wörtern direkt 5 Alliterationen mit dem P-Laut um die Ohren.
Ja, hört dir das mal an. Polymeros, Polytropos, Palei, Patrasin, Prophetais.
Das rollt richtig, ne?
Absolut. Und er nutzt auch interne Reime, die in der Fachsprache Homoioakton und Homoioteleuton genannt werden.
Warte mal, Homoio was? Übersetzt das mal kurz für uns, bevor wir uns hier komplett in griechischen Fachbegriffen verlieren.
Klar, ganz einfach. Er wählt die Wörter ganz bewusst so, dass sie am Anfang oder am Ende identisch klingen. Es entsteht dadurch so ein Rhythmus, ein klanglicher Gleichklang, der fast schon hypnotisch auf den Zuhörer wirkt.
Ah, also baut er da quasi einen antiken Rap-Beat in die Predigt ein, um den Rhythmus vorzugeben?
Das kann man so sagen, ja. Das sind genau die rhetorischen Mittel, die im antiken Ohr für absolute Aufmerksamkeit gesorgt haben.
Okay, wenn dieser Typ also ein solches sprachliches Genie war, wie geht er dann mit fremden Texten um, die er zitieren muss? Nimmt er für seine Argumente einfach so die hebräische Bibel her oder wendet er da auch irgendeinen rhetorischen Trick an?
Er bedient sich lustigerweise nicht des hebräischen Originals, sondern er zitiert fast ausschließlich aus der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung der hebräischen Schriften.
Okay.
Und hier passiert etwas, das für das frühe Christentum von monumentaler Bedeutung ist.
Was denn?
Wir alle wissen ja, jede Übersetzung ist auch immer eine Interpretation und schafft zwangsläufig eine gewisse Distanz zum Originaltext. Das war auch in der Antike überhaupt kein Geheimnis.
Nee, klar, Lost in Translation und so.
Genau. Denke da mal an den Enkel von Ben Sira, der ein Weisheitsbuch seines Großvaters ins Griechische übersetzte.
Was hat der gemacht?
Der schreibt im Vorwort fast schon eine Entschuldigung dafür, dass beim Wechsel der Sprache unweigerlich feine Nuancen verloren gehen. Aber der Autor des Hebräerbriefs sieht diese Übersetzungsdifferenz nicht als störenden Fehler.
Sondern?
Er sieht es als theologische Goldmine.
Lass uns das mal an den konkreten Beispielen aus unseren Quellen greifbar machen. Nehmen wir mal Psalm 8. Was passiert da genau bei der Übersetzung?
Im originalen hebräischen Text von Psalm 8 steht, dass Gott den Menschen ein wenig niedriger als die Engel gemacht hat.
Okay, ein wenig?
Dieses ein wenig ist im Hebräischen rein räumlich gemeint. Es beschreibt einen festen Rang auf der kosmischen Schöpfungsleiter. Der Mensch steht fest unter dem Engel, der Engel steht fest unter Gott. Eine starre Hierarchie.
Verstehe.
Das griechische Wort, das der Übersetzer der Septuaginta wählte, kann jedoch auch als zeitliche Begrenzung verstanden werden. Also für eine kurze Zeit.
Und der Hebräerautor schnappt sich dann sofort diese griechische Zweideutigkeit.
Genau. Er nimmt dieses für eine kurze Zeit und wendet es plötzlich auf Jesus an. Er argumentiert, Jesus wurde für eine kurze Zeit niedriger als die Engel gemacht, als er Mensch wurde, um den Tod zu erfahren, bevor er dann wieder in den Himmel aufsteigt.
Das ist ja genial. Er nutzt also eine winzige Nuance der Übersetzung, um diese gigantische theologische Idee der vorübergehenden Menschwerdung Jesu zu erklären.
Ja, und das zweite Beispiel aus Psalm 40, den er in Hebräer 10 zitiert, ist fast noch beeindruckender.
Was steht da?
Im hebräischen Urtext betet der Psalmist: Ohren hast du mir gegraben.
Ohren gegraben, das klingt ja nach Bergbau.
Ja, das ist ein sehr archaisches, extrem erdiges Bild. Es erinnert total an die Schöpfungsgeschichte in Genesis, wo Gott den Menschen aus Lehm formt und ihm quasi die Ohren freischaufelt, damit er Gottes Stimme hören und gehorsam sein kann.
Okay, das Bild hat was. Und was macht der Übersetzer daraus?
Dem griechischen Übersetzer gefiel diese grobe, handwerkliche Metapher der gegrabenen Ohren offenbar überhaupt nicht. Er hat es geglättet und freier übersetzt mit: Einen Körper hast du mir bereitet.
Okay, der Sinn bleibt ja grob erhalten, also ein Körper, mit dem man Gott dienen kann. Aber der Autor des Hebräerbriefs klammert sich jetzt exakt an diesen neuen Satz, oder?
Genau. Er nimmt dieses "einen Körper hast du mir bereitet" und macht ihn wirklich zum Dreh- und Angelpunkt seiner ganzen Erklärung, warum man Jesus einen physischen Körper annehmen musste. Nämlich, um ihn am Kreuz als ultimatives Opfer darzubringen.
Das ist echt Wahnsinn. Das heißt, eine bewusste kulturelle Glättung oder vielleicht war es auch einfach nur ein stilistisches Unbehagen des damaligen griechischen Übersetzers, wird hier plötzlich zum Fundament für eine der allerzentralsten christlichen Doktrinen.
Ja, absolut.
Das ist ja ein sprachlicher Happy Accident, der quasi die Weltgeschichte verändert hat.
Aus säkularer Sicht ist das definitiv ein Happy Accident. Aus Sicht der damaligen Gläubigen war das pure göttliche Vorsehung.
Klar.
Der Autor und seine hellenistisch-jüdischen Zuhörer glaubten fest daran, dass eben auch diese griechische Übersetzung inspiriert war. Er hatte einfach die Brillanz, in genau diesen griechischen Formulierungen prophetische Wahrheiten zu entdecken.
Und hellenistisch ist hier wirklich das Schlüsselwort, glaube ich. Denk mal an deinen eigenen Alltag, wenn du versuchst, jemandem eine völlig neue, komplexe Idee bei der Arbeit zu erklären.
Wie machst du das?
Naja, du wirfst ja nicht einfach mit Fachbegriffen um dich, sondern du nutzt Metaphern, die dein Gegenüber aus seinem eigenen Leben kennt.
Ja, absolut.
Genau das macht dieser Autor hier, nur eben auf absolutem Elite-Niveau. Er plündert geradezu schamlos die griechische Popkultur und Philosophie, um theologische Zusammenhänge zu erklären.
Ja, wir müssen uns endgültig von der romantischen Vorstellung verabschieden, dass die frühen Christen so in einer isolierten, frommen Blase lebten.
Waren die gar nicht?
Überhaupt nicht. In Hebräer 5, Vers 8 schreibt der Autor zum Beispiel über Jesus: Er lernte Gehorsam aus dem, was er litt. Im griechischen Original ist das ein prägnantes Wortspiel. Emathon, epathon. Gelernt, gelitten.
Klingt gut.
Aber das ist keine exklusive christliche Erfindung. Das war ein geflügeltes Wort auf den Straßen.
Ach was.
Du findest die exakt gleiche Idee, dass tiefes Leiden zu wahrer Weisheit führt, schon hunderte Jahre früher bei griechischen Dramatikern wie Aischylos oder eben auch bei dem Historiker Herodot.
Das ist ja echt so, als würde ein Prediger heute ernster von der Kanzel rufen: Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
Ja.
Jeder im Raum denkt doch sofort an Spider-Man. Aber der Prediger verknüpft es dann mit moralischem Handeln im Glauben.
Perfektes Beispiel.
Und der Autor geht ja noch viel weiter. Was hat es zum Beispiel mit dieser strengen Analogie von Milch und fester Nahrung auf sich, die er in Kapitel 5 verwendet?
Oh, das ist genial. Er tadelt seine Zuhörer da dafür, dass sie geistlich immer noch wie Kleinkinder sind, die Milch brauchen, anstatt endlich feste, intellektuelle Nahrung zu sich zu nehmen.
Ein bisschen provokant.
Sehr provokant. Und es ist ein faszinierender Einblick in die antike Pädagogik. Exakt dasselbe Bild nutzte nämlich der berühmte stoische Philosoph Epiktet im späten 1. Jahrhundert. Er hat seine Philosophieschüler mit genau dieser Metapher richtiggehend zur Schnecke gemacht, weil sie keine intellektuellen Fortschritte machten.
Er nutzt also ganz bewusst die aggressive Rhetorik eines knallharten stoischen Lehrers, um seine deprimierten Zuhörer wachzurütteln.
Exakt.
Er will sie dazu bringen, wie es im Text heißt, das Edle vom Niederen zu unterscheiden, was ja im Grunde das absolute Kernziel der platonischen Philosophie war.
Genau das.
Und dann, als ob das alles noch nicht reicht, bringt er auch noch Sokrates ins Spiel, oder? Zwar ohne Namen zu nennen, aber das Muster in Hebräer 2 ist unübersehbar. Dort wird Jesus als Held präsentiert, der den Tod freiwillig auf sich nimmt, um seine Anhänger von der lebenslangen Versklavung durch die Todesfurcht zu befreien.
Und jeder gebildete Mensch im Römischen Reich kannte diese Geschichte. Es war das ultimative Ideal des angstfreien Philosophen.
Der furchtlose Denker.
Seneca feierte Sokrates ja dafür, dass er den Schierlingsbecher ohne zu zögern trank, um der Welt zu zeigen, dass der Tod keine Macht über einen freien Geist hat. Der Satiriker Lukian spottete später sogar über den Philosophen Peregrinus, der sich selbst ins Feuer stürzte, nur um genau dieses Ideal nachzuahmen.
Krass.
Der Hebräerautor greift also diese kulturell tief verankerte Heldensage auf und transferiert sie direkt auf Jesus. Nur dass Jesus in dieser Erzählung durch seinen Tod nicht nur die abstrakte Angst besiegt, sondern den Teufel selbst entmachtet.
Gänsehaut.
Und wenn Philosophie bei den Leuten nicht zieht, dann greift er eben tief in die Kiste des antiken Entertainments, oder? Nämlich Sport.
Oh ja. In Hebräer 12 nutzt er Bilder, die wirklich jeder aus dem antiken Stadion kannte. Er spricht von einem Langstreckenlauf, von einer gewaltigen Wolke von Zuschauern auf den Tribünen, vom Ablegen jedes überflüssigen Gewichts und von einem geradezu blutigen Ringkampf gegen die Sünde.
Sport war die absolute Massenunterhaltung der griechisch-römischen Welt. Das war wie heute Fußball. Der Autor nimmt den Schweiß, das Blut und diese extreme Anstrengung der Athletik und macht daraus die perfekte Metapher für das Durchhalten im Glauben.
Und hier müssen wir unbedingt mal auf die psychologische Wirkung schauen. Das ist doch ein brillanter psychologischer Trick, oder nicht?
Wie meinst du?
Na, er spricht da zu einer Gruppe von Menschen, die täglich diskriminiert werden und sich verständlicherweise als wehrlose Opfer der römischen Gesellschaft fühlen. Und durch diese Sportmetaphern rahmt er ihre Identität ja komplett neu.
Absolut.
Er sagt ihnen im Grunde, Leute, ihr seid keine bemitleidenswerten Opfer am Rande der Gesellschaft, ihr seid Elite-Gladiatoren in der Arena. Und der ganze Himmel sitzt auf den Tribünen und feuert euch an. Das ändert doch völlig, wie ein Mensch Schmerz und Ausgrenzung verarbeitet.
Ganz genau. Er verwandelt ihre Schande in eine heldenhafte Bewährungsprobe. Ein Opfer erleidet sinnlos Schmerz, ein Athlet leidet, um den ultimativen Preis zu gewinnen. Das ist psychologisch ein Meisterwerk.
Wahnsinn.
Wenn wir all diese Facetten, also die meisterhafte Linguistik, die clevere Nutzung der Septuaginta, das philosophische Recycling und diese psychologische Umdeutung, wenn wir das alles zusammennehmen, steht der Hebräerbrief plötzlich in einem völlig neuen Licht da.
Es ist eine meisterhaft kuratierte Rede eines leider namenlosen Genies, ein Rhetoriker, der seine Crowd echt besser verstand als jeder andere.
Ja. Dieser Autor griff nach jedem kulturellen, sprachlichen und philosophischen Werkzeug, das ihm die antike Welt nur bot. Und sein Ziel war dabei tiefmenschlich. Er wollte einer erschöpften Gemeinschaft helfen, Resilienz aufzubauen, ungerechte Schande mit Würde zu ertragen und Solidarität zu üben.
Das ist so stark.
Für dich als Hörer, der gerne komplexe Zusammenhänge versteht, ist dies eine wirklich zeitlose Lektion. Es zeigt eindrucksvoll, dass wahre Überzeugungskraft nur dann entsteht, wenn man die Sprache, die Ängste und die Symbole seiner Zielgruppe radikal verinnerlicht hat.
Absolut. Und wir lassen dich am Ende dieser Analyse mit einer Frage zurück, die diese Erkenntnis ins Hier und Jetzt holt.
Mhm.
Wenn dieses anonyme Genie damals stoische Philosophie, Stadionmetaphern und rhetorische Schablonen geremixt hat, um die ultimative Wahrheit seiner Zeit zu kommunizieren, wie würde seine Predigt wohl heute aussehen?
Sehr gute Frage.
Wäre es ein visuell atemberaubender, viraler TED-Talk? Wäre es so eine hochkomplexe, aber faszinierende Reddit-Theorie? Oder würde der Autor heute vielleicht Quantenphysik, Kryptomärkte und KI-Analogien nutzen, um uns aus unserer Resignation zu reißen? Wie würde die Kameraführung in seinem metaphorischen Spielberg-Film heute aussehen? Denk mal darüber nach.
Ein extrem faszinierendes Gedankenspiel, finde ich. Und es zeigt, wie unfassbar lebendig dieser antike Text eigentlich ist.
In diesem Sinne, danke, dass du uns auf dieser Entdeckungsreise in die forensische Textanalyse begleitet hast. Wir wünschen dir noch einen fantastischen Tag oder Abend, je nachdem, wann du unsere Analyse gerade hörst. Bleib neugierig.